Wie die Urelemente Feuer, Wasser und Erde, zwar höchst gnadenvoll umgewandelt, dem Fallbereich zuteil geworden sind, genauso wird meine Nächtlichkeit über das arme Lebenssein gebreitet. Wirkt sich dort auch alles anders aus, herrscht dennoch ihre in mir verwobene Wesensart. Ohne die Verwobenheit kann nichts bestehen, zumal nicht in der vergänglichen Materie. Alles geht von meinen Urnächten aus. Kein Ding kann eine noch so reine Existenz erlangen, die nicht in einer Urnacht vorgebildet ward. Heiligster Grund der Bedingungen. Anders aber ist der Fall entstanden. Somit ist er einem Aussatz gleich. Fiele dieser Urgrund fort oder würde in ihm das Freiheitsgesetz paralysierend wirken, wäre das Geschöpfsein aufzulösen, weil mein Urgrund als Bedingung nicht wie alle anderen Bedingungen aus meinem Ursein stammt, sondern beides ist. Nun ihr Fallpotenzen tragen müsst, sollt ihr das Notwendigste erfahren, damit den vier finstersten Stunden das zwar sehr bedeckte Licht dienstbar bleibt. Die strengste alleinige Urbedingung ist die Macht des Lebens, der Lebensstrom, in dem verborgen jedes Werk seinen Grund, aber auch den Impuls des Werdenden besitzt. Sie ist Urraum und Urzeit. Bin ich selber Ur. In ihr spielt sich alles ab, ob geheim, ob offenbar, mit und ohne Form, vor Äonen, der gewaltige Tatzyklus und jene Folge, deren Urjahre Unendlichkeiten höchst herrlicher Fülle bringen. In ihr sehe ich mein ganzes Tun, bin ich in Wesenheit und Person das ganze Zentrum. In ihr habe ich auch meiner Urfrucht Freude, den Titanenjubel, der glutend meine Brust durchbraust. Die Jahräonensonnen von mir ausströmend, zu mir zurückflutend. Alles stellt diese eine einzige Bedingung dar, die Leben heißt. Unabhängig von Raum und Zeit gebundenen Erscheinlichkeiten mit ihren eigenen Bedingungen, von den Fundamenten, ja sogar von meiner, den Kindern zuliebe, personhaften Offenbarung, besteht die Bedingung des Lebens. Ihr fragt, wieso ist sie auch von dir unabhängig? Ihr lieben Ersten, ich selbst bin doch das Leben, die Bedingung. Was sich euch von mir enthüllt, ist Leben aus dem Leben. Wie könnten ich und das Leben voneinander abhängig sein? Es ist die waltende Machtpolarität, und das, ihr Ersten, ist meine Urtat. Jetzt könnt ihr leicht den Kern von all dem verstehen, was ich für die kommenden 4 Stunden vorauszusagen habe. Das aber bewegt. In Klammer Lukas 2, 51. Allein in euren Herzen, denn erst dann ist es allgemein zu enthüllen, zumal in der Materie, wenn diese ihrer Auflösung entgegensieht. Auch zu diesem Zeitpunkt wird die majestätische Bedingung noch manche Dunkelheit vom armen Weltenraum bedecken, doch in ihm als Herrschaft ohne Ende ihre lebensgewollte Strahlung zur Auswirkung gelangen lassen, meist ungesehen und ungehört. Nichts, was nicht diesem Urleben entströmt, von ihm gespeist und in einem auch euch ersten, niemals gänzlich zu erklärenden Kreislauf wieder von ihm aufgenommen wird. Ob das gestürzte Kind es will oder nicht, es bleibt als Lebensanteil darin eingeschlossen. Gegen alles kann es kämpfen, aber gegen dieses Leben nicht. Das ist Ur, der Unvergängliche, dessen Lebensfunken nicht zu annullieren sind. Ihr fragt, hört so nicht eigentlich der freie Wille auf? Ihr hättet recht, wenn stets die Gegenseitigkeit beider Fundamente gelte. Aber viel wichtiger als deren Ausgleichung ist die Einhaltung der aus ihnen erstandenen Ordnungsfolgen. Anerkenntnis und Einhaltung sind das Wichtigste. Habe ich, der Geber, sie gleichmäßig eingehalten und so zu meinen und meiner Kinder Gunsten aufgebaut, kann ich wohl samt Werk erwarten, dass die Gegenseite auch dasselbe tut, wodurch das wahre Rechtsverhältnis erst in Kraft treten kann. Nun, ihr Lichter meiner Werkheiligkeit, die Gegenseite stellen jene dar, denen ich zur Freude meiner Hände Arbeit übergab. Handeln sie gerecht, ist die Grundordnung gewahrt. Wenn nicht, muss ich den Ausgleich bringen. Muss ich diesen außerdem noch tragen, damit beide Fundamente zur Tat Ja-Hoheit kommen, so bin ich berechtigt, ein Schwergewicht auf die Bedingungen zu legen, weil Luzifer ein ganz unberechtigtes Schwergewicht auf den freien Willen bürdete. Das wäre leicht, sofern meine schöpferische Macht zur Wirksamkeit gelangte, wären alle Kinder in den Fall geraten. Schon in einer Voranstellung der Bedingungen hätte der Ausgleich sich ergeben. Da nun ihr Fürsten samt euren Scharen, ihr bildet ja das Doppelte der Dämonie, aber getreu geblieben seid, indem ihr beide Fundamente anerkannt und eingehalten habt, werde ich deshalb die dem Taturjahr zugrunde gelegten Bedingungen nicht einfach zu meinem Ausgleich vorherrschaftlich machen. Das freie Wille-Gesetz soll von mir aus keinen Zwang erleiden. Also bleibt für euch die Grundordnung bestehen, nicht jedoch für Luzifer. In welchem Maße er die Freiheit über die testamentarische Gegenseitigkeit hinaus für sich in Anspruch nimmt, in ganz gleichem Maße setze ich souverän meine Bedingungen für und gegen ihn über seinen freien Willen. Da es innerhalb einer Raumzeit keine zwei getrennten Führungen gibt, in Klammer Matthäus 6, 24, habe ich meine rechtliche Inanspruchnahme eines Bedingungsausgleiches außerhalb solcher Raumzeit entnommen, um damit eine Zwischenbasis zu errichten. Das erfolgt durch die Urgrundbedingung, das Leben. Gegen dieses Leben kämpft Luzifer vergeblich. Dieses Leben ist Sieger, denn ich bin das Leben. Ich knüpfe ferner an, was des Lebens Offenbarung zur Folge hat. An jedem Anfang waltete geheim die Urbedingung, die frei angenommen werden wollte. Der Ursprung liegt in der Verbindung von mir als Hochpriester Melchisedek zu dem jedem Kinde einverleibten Teil Geist, der zuerst immer heimlich wirksam war. Aber nach erster eigener Erkenntnis erweckte er den Lebensdrang und gelangte so im Rahmen des Taturjahres zur pur eigenen Funktion. Das ergab den zweiten Geist oder Rückkehrschritt zu mir. Und ich konnte nun in offenbarer Herrlichkeit mein Geistlicht frei enthüllen. Folglich entstand zwischen Schöpfer-Geschöpf die freie Einheit, wie ebenso bei Priester-Geist, Gott-Seele, Vater-Kind. Ihr hattet den Lebensstrom erkannt, angenommen und zu einer großen, das Werk bildenden Wirksamkeit erhoben. Er ging geheim zu euch, offen aber zu mir und wieder zu euch zurück. Das rief eine doppelte, die Kreuzverbindung hervor. Diese trägt den ganzen Fall. Gerade das will der Gestürzte nicht. Er will seine Freiheit. Das ist unmöglich, am meisten durch die Freiheit selbst. Darum wirkt meine Ausgleichsmacht fast nur geheim. Da der Ausgleich, Werk und Offenbarung umfassend, nicht lebensbestimmend ist, was Lebenszwang bedeutete, vielmehr lebensführend, so kann er ohne weiteres zur Geltung kommen. Hierin wirkt sich der genannte Lebensstrom über allen Werken aus. Und das wiederum ist Ur. Die geschöpfliche Freiheit bleibt also unbeschnitten und beide Fundamente bleiben ausgeglichen. Die Hauptgrundpolarität: Leben schaffen und erhalten, sind für Luzifer Pol und Gegenpol. Geschaffen ist alles Leben. Aber beim Erhalten stehen sich mein unverrückbarer Erhaltungswille und Luzifers Vernichtungstrieb gegenüber. Er erwirkt noch einen Tod und wird triumphieren. Doch das Nutzlose des Beginnens zeigt sich schon beim ersten Todesakt, der bloß die Hinwegnahme des an die Materie gebundenen Leibes ist. Denn was in die Materie eingeboren wird, ist unzerstörbares Leben. Die Hülle ist zu töten, doch das eingezeugte Leben wird wieder ausgezeugt. Die Hülle fällt in ihren Staub zurück, der dem Schöpfer dienen muss. Dann betreibt er einen inneren Tod, der kann ihm gelingen, sofern sich jemand von ihm fangen lässt. Geschieht das aber nicht, so steht der stärkere Wille über ihm, wie ja Michael der starke Sieger war. Allein, erst recht ist der innere Tod aufhebbar, denn da wirkt der Lebensstrom aus Ur, gegen den Luzifer vergeblich schwimmt. Da er meine Grundverbindung nicht mehr anerkennt, steht diese in keinem für seinen Bereich vorherrschenden Ausgleichsgesetz. Sie kann wirken, wie sie will, und gerade deshalb ausgleichend tätig sein. Ihr Treuen könnt der gleichen Wirksamkeit genügen, womit das Leben auch aus euch in jeder Form die Oberhoheit hat. Was wäre ich denn für ein Ur, spräche ich. Alles Licht und Leben sind aus mir gekommen, und es würde beides keine Vorherrschaft behalten, weil ein Kind, auch sogar das erste, sich mit seinem Anhang wieder die Bedingungen erhob. Wahrlich, nichtig wären Aufbau, Richtung, Lauf und Ziel, wenn ich das nicht in meinen Händen unablässig hielte. Nichts soll die Materie mehr beherrschen als das Leben. Urmäßig ist der Wille, werkmäßig die Ordnung, tagmäßig die Liebe dominant. Aber über allen Eigenschaften steht das Leben. Der Gestürzte, durch seinen Fall gefesselt, kann sich stets nur gegen eine Eigenschaft erheben, während dann die übrigen geheim und offen zur Auswirkung gelangen. Ihm, nun ein Einzelträger, stehen Macht, Kraft, Gewalt und Stärke einig gegenüber. Er weiß es wohl, hat jedoch in armseliger Verblendung sich vorgenommen, statt die Ureigenschaften nun das aller Schöpfung zugeteilte freie Leben zu vernichten. Hierin aber wird er seine bitterste Niederlage erleben. Das wird glorreich offenbart, wenn die dritte, in Klammer Markus 15, 25, finstere Stunde über die gesamte, hinter der Feuerwand errichtete Materie kommt. Ihr fragt nach der Bewandtnis dieser Stunde und ihren Folgen. Ein Wort sei euch gesagt. Denn als meine Lebensträger sollt ihr in die arme Grube steigen. Der höchste Lebensträger ist der Söhnesohn, und durch ihn kommt Luzifers bitterstes Versagen. Während der ersten Materiestunde bricht meine Macht aus Ordnung und Wille eine Bahn. Gehen ihr sieben und eine Schar einmal hinab, und wird sich's zeigen, ob der Dämon die Freiheitsprobe auf sich nehmen will, bevor in der zweiten Stunde die konzentrierte Heiligkeit aus Weisheit und Ernst sein Land, in Klammer Hiob 1, 7, durchdringt. Wenn aber das, dann gibt es kein Zurück, bis die von euch geforderten und von mir als billig angesetzten vier Bezahlungsstunden abgelaufen sind. Zur bittersten Niederlage gesellt sich außerdem die bitterwehe Pein. Viele Male ist die dritte Stunde von ungeheurer Bedeutung. Ihr wisst, warum ich seit dem Falle mich als Uhr verhüllte. Und sobald ihr in die arme Tiefe geht, wird selbst mein Name Ur in euren Herzen schlummern. Das geschieht aus einem unbekannten Gnadenakt, den aber einst des Opferträgers Bahn enthüllen wird. Einen Zusammenhang erkennt ihr ja selbst zum dritten Wesensteil, dritten Jahr, dritten Zyklus und besonders auch zur dritten Dimension der Weite. Und weit genug hat sich Luzifer entfernt. Das dritte Element Erde habe ich schon hinreichend erläutert. Diese drei hat eine außerordentliche Geltung. Aus dem geheimen Akt löst sich aber jene Sicht, dass ich meinen Schwerpunkt in der dritten finsteren Stunde kompensiere. Der vom dritten Urherzteil gesandte Sohn fällt innerhalb der besagten Stunde den Entscheid des Lebens. Selbst im engsten Rahmen seiner Opferzeit gilt eine dritte Stunde auch dem letzten Kampf. Der Gefallene wird, das Leben des Menschensohnes nicht berühren könnend, sich auf den Körper stürzen und mit dessen Tod sich brüsten. Doch der letzte Ton seines ersten Sieges Schreies wird zu seinem eigenen Todesschrei. Damit schließt die Liebe alles Leben und das Leben alle Liebe ein. Von dem, was ihr jetzt höret, bleibt das meiste der Materie bis fast zu ihrem Ende zugedeckt. Ein Kampf gegen Weisheit und Ernst, zum Teil aus Unwissenheit, wird eine Schärfe annehmen, die einzig und allein vom Reiche aus abzulenken ist, damit sie nicht ganz zerstörend wirken kann. Wenigen Lichtkindern wird es gelingen, sich den Hochaltar Melchisedeks mit seinen zwei erhabenen Leuchtern ungeschmälert aufzurichten. Weiteres, was allmählich sich enthüllt, bedarf keines Hinweises mehr, zumal ihr, meine Fackeln, es geheim in euch tragt. Von der vierten Abwegstunde sei gesagt, dass das Erlöserlicht sie voll durchstrahlt, ist das Schöpfungssoll erfüllt. In ihr fügen sich die vierte Urwesenheit, die Dimension, Nähe und das Zurück zusammen. Die Krone wird erhellen, dass alle bisherigen Seligkeiten einen Vorgeschmack von dem bedeuten, was der Vaterherzteil mit sich bringt. Dann löst sich das Geheimnis auch des vierten Elements Luft, das Symbol vom heiligen Sabbat der Barmherzigkeit. Das Gesagte ist jetzt für euch an sich keine Wortoffenbarung mehr, sondern löst im Sinne unseres Taturjahres gleich die Taten aus. Dies braucht nicht sofort in äußere Erscheinlichkeit zu treten, denn das merkt euch gut. Alles stellte ich erst in der viergeteilten Schöpfung in mir dar, also hat in den ihr angeschlossenen Zeit- und raumbegrenzten Tagen alles erst in meinem Ursein die Gestalt. Habt ihr mich gesehen, dann wohl die gegebene Form, die urgeistige Strahlform konntet ihr nur spüren, nie aber schauen. In dieser urgeistigen Strahlform hat nun meine euch erteilte Wortoffenbarung ihr Werk begonnen bzw. fortgesetzt. Jede Urform lebt fertig in mir, während die Gestaltung im Prinzip der Ordnung vor sich geht, wie, wann, wo und warum dies nötig ist. In der Armut der Materie könnt ihr dennoch geistig glücklich sein, weil ich meinen Reichtum auch als ausgleichendes Schwergewicht des Lebens gnadenvoll der Tiefe schenke. Dieser Reichtum rührt euch an, sobald ihr dort die Verbindung von und zu Gott aufgenommen habt. Dann weichen alle Schatten von den Seelen. Wer nach der Wärme meines Lichtes greift, der besitzt mein Anbild in sich ganz gewiss. Doch ihr Lichtkinder werdet euren Reichtum auch verborgen tragen müssen. Erst in der vierten Stunde der Materie wird allgemein vieles offenbart, am Schluss sogar mein hochheiliger Name Ur und die mit ihm verbundene Vierwesenheit. Grundsätzlich bewirkt das der Opfersohn. Denn durch ihn allein muss die Decke, die Verdeckung durch den Fall, beseitigt werden. Ihr, meine Ersten, und im entsprechenden Maßanteil die Kinder, sollt dieses Heilige auch bewahren, um es verhüllt der traurigen Tiefe darzubieten. Je mehr ihr opfert, umso glorreicher wird eure und des Opferträgers Bahn und dazu die Vollendung sein. Das ist eine ungeheure Arbeit. Je näher ihr dem Falle kommt, umso mehr spürt ihr den Widerpart. Ihr werdet manchmal grollen, denn unauslöschlich ist mein Name in euch eingebrannt. Seht ihr dazu die Gräuel der Verwüstung, wird es euch schwer, die königlichen Güter in die Suhle zu tragen. Auch seht ihr dann um eurer selber willen fast ein, umsonst. Während das Heilige dennoch hinter meinem Vorhang steckt. Dennoch gebe ich einen kostbaren Edelstein für den Teufel hin, nämlich meine Liebe als Sohn. Von meiner Gottherzkammer aus Geduld gezeugt und in der Liebe eingeboren. Ich opfere mein Blut. Opfert ihr nicht minder. Lasst Geduld, Liebe und Barmherzigkeit zu Trägern werden. Damit die vier bestimmenden Grundlebensstrahlen umso majestätischer durch die Urbedingung Leben wirken können. Augenblicklich ist das Lichtreich mit der Vor- und Zubereitung des Erlösungswerkes angefüllt. Zu eurer Kraft und Opferfreudigkeit sei noch ein Geheimnis angedeutet, zu dem, warum ich mich bedeckte. Seht, ihr habt das erste Schöpfungssoll bereits erreicht, die nicht leichte Freiheitsprobe, in gutem Maß auch alle Kinder entsprechend ihrer Fähigkeit und dem Alter ihres Geistes. Jedes brachte mir ein gesegnetes Maß, das volle Herz und angefüllte Hände. Die Verhüllung ist niemals bloß des Falles wegen eingetreten, denn es wäre ungerecht, mich eines losgesagten Kindes wegen vor denen zu verbergen, die mir ihre reichste Liebe boten. Eure Freiheitsprobe wiegt an sich den Fall schon auf. Aber ich bereite mich besonders vor, allerdings nicht meinetwegen. Dazu genügte ja mein Wille. Doch zufolge beider Fundamente ist das allmähliche Werden einzuhalten, auch in Hinsicht meiner Offenbarung zugunsten aller Kinder. Der Fall war nicht bedingt, wie ihr wisst, also beugte ich hier in Gedanken und in Belehrung vor. Eine vorausgehende Tat zu einer etwa notwendig werdenden Erlösung hätte das unbedingt zur Folge, womit jede Freiheitsregung ihre Fesselung erfahren hätte und es kein Schöpfungstestament, noch die euretwegen jetzt bestimmte Vorbereitungstat zu geben brauchte. Mein Urrhythmus ist Leben. Stellt keine, sondern ist die Bedingung und steht abseits ausgleichender Gesetze. Diese Urlebensbedingung ist der Boden meiner Vorbereitung, die mein zeitweiliges Verhüllen vor euch verlangt. Der Fall ergab keine konsequente Löse, weil eure innere Verbindung mit mir besteht. Mein Bild ist nicht verblasst. Ich bin euch das geblieben, was ich bisher war. Verwendet daher diese Lebenskraft, die ein Mitopfer segensreich gestaltet. Gebt ihr zwar nun euer Lichtleben auf, o seht, meine Ursonne leuchtet euch, in ihr ist euer geheiligtes Leben eingehegt. Die Finsternis aber soll errettet werden. Darauf richtet euer ganzes Augenmerk. Nun komm, Raphael, die Zeit ist da, um als erster meine Bahn zu bilden, die zur heilsamen Brücke werden soll. Komm, Engelsfürst, du sollst gesegnet sein. Raphael kniet vor der weißen Wolke nieder, unfehlbar. Urs Hände legen sich auf ihn. Er nimmt die starke Lichtflut in sich auf. Sein Herz schwillt bis zum Bersten an. Noch nie fühlte er sich so mit Ur verbunden wie jetzt, obwohl er schon gar manche Steigerung erfuhr. Zeitbedingt ist die Handlung allein. Wie eine Ewigkeit währt das selige Gefühl. Damit sind aber über 2/3 des gewaltigen Schöpfungstages abgeschlossen. Uraniel und Michael geleiten Raphael Agralea. Hinter ihnen fällt die Pforte zu. Beim leisen Klang wenden sich die Engel um. Sie wird erst wieder aufgetan, wenn der Tagesfürst seine Mitopfergabe ins Allerheiligste bringt. Auf der Rajona halten sie ein Liebemahl und die Versammelten nehmen hier bereits den Segen ihres Mitopfertumes auf. Raphael Agralea ist ein Stück des hohen Himmels geworden. Es bedarf in dieser Hinsicht keines zweiten Segens mehr. Bis zur Sonne Hagamar bleiben die Fürsten Raphaels Begleiter. Als er die Halle Merhatom verlässt, gleicht er dem Prüfkind an des wundersamen Jünglings Hand. So gehen sie bis zur Materiegrenze. Dort erwartet sie ein drittes Licht, Mahal, Raphaels erster Sohn. Wortlos übernimmt er die weitere Führung. Die Fürsten sehen Mahal lange nach, wie er einen reinen Geist in die Materie schleust. Das selbst gleicht Raphaels Licht einem Funken, doch im Dunkel schimmert es weithin. Mahls Licht scheint ungehindert, denn die Hölle nimmt's nicht auf. An Raphaels Flämmchen merkt Luzifer, was vor sich geht. Ur hat seinen Fall nicht tatlos hingenommen. Aber wie will er der Urtat widerstehen? Er erkennt ja Raphael an dessen Farbreflex. Er hat nichts vergessen, auch nicht den Allheiligen. Doch sein Hochmut hat alles Wissen und Erinnern zurückgeschüttet. Weit entfernt, sich beeindrucken zu lassen, verharrt er in störrischer Ruhe und sieht zu, was die beiden Lichter tun. Mahal führt den Schützling ins Zentrale. Da toben die Gefesselten, die Luzifer sich unterworfen hat. Er hat wie ein Herrscher einen Stuhl errichtet und seine sieben Hügelältesten samt Großwesen gehorchen ihm blind. Sie fühlen keine Fessel, sie sind ja selber mitgefallen. Der Bannort ist ein armseliges Weltgebilde, dessen noch geringe Sonnenanstrahlung bringt erst allmählich Vegetation hervor. Den besten Platz nimmt Mahal in Besitz, wo selbst er den unteren Seelenteil des ersten Menschen, in Klammer, betrifft nicht 1. Mose 2,7, vorbereitet. Während der Inkarnationsphase ist jedes Bewusstsein ausgeschaltet. Es ist wie eine leblose Nacht. Aber jede Schöpfungsnacht gab aus ihrem reichen Segen den Kindern einen neuen Morgen voll herrlicher Erkenntnisse. Hier wird das Erwachen ein ganz anderes sein. Mit größter Achtsamkeit fügt Mahal aus der Materie Potenz zu Potenz, bis die Bildung fertig ist. In den Seelenleib senkt er die Lichtseele wie ein Samenkorn, den Geist als Lebensherz in das Erdkörperherz hinein. Das Materielle am Opferkind steht allgemein im Vordergrund. Eingehüllt im Innern ist der Lichtfürst Raphael. Als das nicht leichte Werk beendet ist, sieht Mahal den Finsteren mit seiner Dämonie von dannen rasen, von eigenen Furien gejagt. Die Hölle heult wild auf in allen ihren Klüften. Mahal spürt die Nähe des Allheiligen, dessen ewiges Atma, die Form, die noch schlafend in Mahals Armen ruht, umweht. Da regt es sich und wird lebendig nach dem Gesetz der Welt. Gott selbst haucht den lebendigen Odem ein. Da ward der erste Mensch eine lebendige Seele. In Klammer betrifft nicht 1. Mose 2,7. Offenbar ist das Leben die Urbedingung. Tief verneigt sich Mahal vor dem Ungesehenen. Auch er ist gesegnet für seine pflichtgetreue Arbeit. Doch das Leben geben war nicht dabei. Ja, Tut das Gott nicht ganz allein? Gewiss, obwohl alle Kinder Leben zeugen können, immer aber aus dem erstgegebenen Strom der Urbedingung. Hier ist er gebildet und Zweige werden noch erstehen. Dann pflanzt sich das Leben durch sich selber fort. Mahal Saurs Lebenswunder. Der erste Mensch erwacht. Langsam passt er sich der Umwelt an. Er sieht Mahal nicht, vernimmt jedoch eine Stimme als innere Eingebung, die ihn alle Dinge lehrt. Doch auch der Weltfürst kehrt zurück, nachdem Gott gegangen ist. Luzifer spricht Mahal an, den er sieht, und befragt ihn, was hier geschehen soll. Der Lichtführer erkennt, dass des Gefallenen ganzer Reichtum seine Scherben sind. Da weiß er richtig, was Erbarmen heißt. Er gibt deshalb gerne Antwort. Und als Luzifer merkt, dass Mahal nicht geht, bleibt er auch und gewinnt allmählich Verbindung zum Sohn der Erde. Das löst Widerstreit im Menschenherzen aus. Trotzdem ist das Licht zu zerrän, in Klammer, oberherrschaftlich. Sogar noch, als der Verführer sich in blendender Erscheinung zeigt, den Menschen Kreto und die danach erderweckte Akralea Atmara nennt. Bei zunehmender Verführung Luzifers offenbart Gott sich als gute Kraft. Um diese Zeit kommen auch Zuriel und Helia zur Welt, die nun Parat und Enzilla heißen. Oft können die Menschen nicht gleich entscheiden, wer mächtiger und besser ist. Der Weltfürst, der sich als der große Geist vorstellt, oder die gute Kraft. Luzifer band seine Scharen, er lässt sie nicht sich inkarnieren. Und er triumphiert, als erstmalig Parat von ihm verführt, Kreto im Zorn verlässt. Sein Siegesrausch ist kurz, Kreto geht bekümmert in seinen Gartenwald, wo der Blender auf ihn wartet. Kreto ruft die gute Kraft herbei, und sie kommt. Plötzlich steht sie schützend da. Luzifer entweicht mit grimmigem Entsetzen. Das ist die Wende, wo Kreto die erste offene Belehrung von Gott erhalten kann. Er lauscht andachtsvoll, ihm ist, als sei in ihm ein Raum, in dem der Name Gott wunderbar widerhallt. Vieles wird ihm aufgetan, nichts aber darüber, wer er ist. In großer Freude bittet er seinen guten Gott in seine Hütte und führt ihn zu Atmara. Diese hatte auch nach Versöhnung ausgespäht und ein weißes Lamm entdeckt, das ihr zutraulich zur Hütte folgte. Sie will es Parat und Enzilla bringen. Der nun erkannte Heilige segnet beide reich und setzt sie als Abatta und Ayera Kara in Klammer Menschenvater und Menschenmutter ein. Doch auch Parat sucht nach einem Mittel zur Versöhnung. Im weiten, herrlichen Gelände seines Gartens findet er eine Wunderblume und nennt sie Status Hellas. Das heißt Liebe und Versöhnung. Eilend gehen er und Enzilla, die herrliche Blüte sorgsam tragend. Dabei lernt das zweite Menschenpaar in der guten Kraft Gott erkennen. In Kretos Hütte belehrt Gott sie über Tag und Nacht, die Himmelslichter, Jahreszeiten, die gesegnete Bearbeitung der Erde, kurzum über alles, was sie zu weisen Menschen macht. Luzifer bleibt jetzt unsichtbar, sein Einfluss nimmt aber zu. Die Welt bevölkert sich, himmlische Scharen ziehen ein. Trotzdem wird der Weg immer schwerer, denn neben einem Lichtführer machen sich drei Finsterlinge breit. Kreto hat, unterstützt von Parat, über 1000 Jahre lang ein gutes Regiment geführt und wird von allen Menschen als Abatta und Atmara als Ayera Kara geachtet. Nach Parats und Enzillas Heimkehr nimmt die finstere Macht auf der Erde zu. Noch herrscht das Göttliche weit vor. Sobald ein Menschen, Lichtregent, sein Werk vollendet hat, tritt der Nächste auf den Plan. Stück für Stück wird durch die Kinder heimgetragen. Sie leisten viel, und doch merkt die Finsternis die Lücken kaum. Bei jedem Teil, der in die goldene Opferschale fällt, erschallen Jubelchöre zur heiligen Ehre Gottes. Denn er zeigt sich ja bei jeder Heimkehr eines Opferkindes. Luzifer arbeitet gewollt auf die Zertrümmerung des Planeten hin. Damit glaubt er, Gottes Maßnahmen einen Dauerriegel vorzuschieben. Die letzten Menschen unterstützen unwissend sein Zerstörungswerk. Er hat den Tod herbeigeführt, sogar durch Gewalt. Der letzte Prophet Mekalames, in Klammer Gabriel, wird ermordet. Es ist ein Erstlingsblut, das auf solche Weise die Erdwelt drängt. Das wird Luzifer auf einer zweiten Welt sehr binden. Mekalames ist ein Eiferer. Weltfreuden durch fast 7000 Menschenjahre nach und nach eingebürgert, hebt er auf und setzt in strenger Zucht das Gottesleben wieder ein. Die Technik greift ins Kosmische und ist Urheber des geistigen Zerfalls. Mekalames besitzt große Macht. Wo er auftaucht, beugen sich vor ihm die Menschen, gewollt und ungewollt. Niemals war es Luzifer gelungen, diesen Mann Gottes anzurühren. Er forschte in der Weltgeschichte bis zu Kreto zurück, und die Kunde von Abada nutzt er klüglich aus. Er sammelt alles Hochgut dieser ersten Menschenklasse. Umso mehr überschaut er das um sich greifende Verderben. Und gegen das stellt er sich mit aller Kraft. Er will keines der Kinder von oben der Dämonie verfallen sehen, auch nicht, dass die Menschen im Entsetzen den Zerfall der Welt erleben sollen. Dass dies bald geschieht, weiß er genau. Das Licht schlug große Breschen in ihren Potenzbestand. Luzifer ahnt nicht, dass über seinen zerstörenden Fingern die heilige Hand erlösend waltet. Mekalames untersagt das Graben in die Tiefe, das Herabholen von Ätherkräften, Reichtum, Welthandel, den Zusammenschluss von großen Völkern. Er ist der letzte Abada, der geistige Fürst dieser Welt. Doch Luzifers belassene Freiheit kommt trotz allem mehr zum Durchbruch, je näher das Ende Wetter leuchtet. Aus Gnade. Mekalames erfleht Strafe für die Menschen. Da erscheint Gott ihm im Traum und spricht: Du, Träger der Barmherzigkeit, erbarmst dich jener nicht, die schuldlos schuldig wurden. Strafe rettet keinen. Der Prophet entgegnet: Ich möchte alle vom Verderben lösen, denn sie, o Herr, sie gehen unter, so oder so. Soll der Dunkle sie verschlingen? Befreit das Licht sie durch des Planeten Ende, so wird Barmherzigkeit ihr Retter sein. Durch den Erdentod trägt er das Opferleben heim zu dir. Gib mir Kraft, ich treibe dir sie zu, wie schuldlose, weiße Lämmer. Tue, wie du willst, Mekalames, meine Kraft ist mit dir. Barmherzigkeit muss Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst verkörpern. Also sei Prophet und Vollender meines Willens.